herzlich willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zerngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. Alex und Marie sind Gründerinnen von Teeth Lovers. Als Teeth Lovers ist ihre Mission, mit zukunftsfähiger Biozahnpflege für strahlende Lächeln zu sorgen. Natürlich, effektiv und plastikfrei. Im Juli 2020 haben sie ihr erstes entwickeltes Biozahnpulver in 4 verschiedenen Geschmackssorten auf den Markt gebracht. Momentan packt Marie liebevoll die Pakete und schmeißt die Logistik. Alex kümmert sich intensiv um das Marketing und die Optimierungen für die nächste Produktion. Gemeinsam meistern Alex und Marie alle Herausforderungen, die ein Startup mit sich bringt. In dieser Folge geht es darum, wie Alex und Marie als Unternehmerinnen zukunftsgerechte Lösungen anbieten, die massentauglich sind, um die Zero-Waste-Bewegung voranzutreiben. Es geht um die Frage, warum wir Ideen festhalten sollten. Wir müssen schauen, ob das Problem tatsächlich existiert und Lösungen dafür finden. Wir müssen schauen, wie viele Lösungsansätze es schon gibt und ob die Lösungen überhaupt sinnvoll und praktikabel sind. Hier erfährst du einen tiefen Einblick in ihr Herzensprojekt, Teeth Lovers. Viel Spaß bei dieser Folge. Wenn ich einer eurer engsten Freunde fragen würde, was denn Marie und Alex denn so machen? Was denkt ihr, würden sie darauf antworten?
Gute Frage. Also ich glaube, mir hat das tatsächlich eine Freundin von einer Woche gesagt, dass sie so begeistert ist, dass ich tatsächlich geschafft habe, in meiner Arbeit mein Lächeln zu verankern und das sozusagen zu teilen, also dass man steckt ja mit dem Lächeln auch andere an. Und ich liebe das so sehr, was wir machen. Also unser Herzensprojekt, das macht so viel Spaß, dass das halt tatsächlich auch ansteckend ist, die Freude daran.
Bei mir kann ich mich erinnern, wenn Freunde beschrieben haben, wenn ich dabei war und die beschrieben haben, was wir machen, sagen sie oft, ja, die machen so ein Zahnpasta-Pulver und das ist richtig gut. Ich habe das auch schon ausprobiert, das musst du mal kaufen. Ja, das Wort Zahnpulver hat sich bei denen oft noch nicht so manifestiert. Dann ist es noch ein Zahnpasta-Pulver.
Aber das kommt dann auch mit der Zeit, ja. Aber es gibt es ja noch gar nicht so lange.
Genau, richtig. Wir sind erst jetzt seit Mitte Juli auf dem Markt. Wir haben im März gegründet. Aber bei uns im Bekanntenkreis, da gibt es uns schon seit einer ganzen Weile. Wir arbeiten jetzt schon seit 4, 5 Jahren an der Idee, an der Entwicklung. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt sind wir auf dem Markt.
Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Das war so, dass Marie und ich die gleiche Liebe zu nachhaltigen Zahnpflegemitteln teilen. Das geht so weit, dass wir tatsächlich schon vor vielen Jahren, also vor über 5 Jahren, unsere eigenen Zahnpflegemittel hergestellt haben. Komplett unabhängig voneinander. Und irgendwann stand ich während des Studiums bei ihr im Badezimmer, als wir gerade ein Lerntreffen hatten. Und dann habe ich gesehen, dass ihr Badezimmer voll stand mit den eigenen Tiegeln voller Zahnpflegemittel. Und da war es dann total um mich geschehen. Und dann bin ich zurück ins Wohnzimmer gestürmt. Marie, du machst auch deine eigenen Zahnpflegemittel. Und dann, ja, ab dann hat es halt nicht aufgehört, dass wir zusammen experimentiert haben, recherchiert haben. Wir haben dann sogar unsere akademischen Arbeiten komplett darauf ausgerichtet, immer tiefer in die Materie zu steigen. Und ja, das ist zu so einem Selbstläufer zwischen uns geworden.
Ja, und worüber habt ihr dann geschrieben? Also was war das für eine akademische Arbeit?
Ich habe mich mit den Inhaltsstoffen von herkömmlichen naturkosmetischen Zahnpflegemitteln auseinandergesetzt, also die Hauptinhaltsstoffe und vor allem auch die Bezugsquellen dieser Rohstoffe und was das für einen ökologischen Fußabdruck eigentlich bewirkt und was für Konsequenzen das auch für die Umwelt haben kann. Marie hat ein ganz anderes Thema aufgegriffen.
Ja, ich bin eher in die Marktforschung gegangen und habe untersucht, was Zahnreinigungsmittel, also wie zufrieden die Kunden von nachhaltigen Zahnreinigungsmitteln sind, beziehungsweise was es da noch für Potenziale für die Hersteller gibt, also wo da noch Bedürfnisse, unbefriedigte Bedürfnisse liegen.
Was ist dann am Ende rausgekommen bei der Marktforschung?
Das war sehr interessant. Das war auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem wir dann weiterarbeiten konnten. Viele Menschen, die eben nachhaltig einkaufen, nachhaltige Zahnpflege einkaufen, stören sich immer noch natürlich an den Plastikverpackungen, die ja Einwegprodukte sind. So eine Zahnpastatube wird einmal benutzt und kommt dann in den Müll. Weitere Punkte sind auch Geschmacksrichtungen zum Beispiel. Es gibt doch sehr, sehr viele Menschen, die gar keine Minze mögen oder das so ein bisschen als abgegriffen empfinden und da gerne mal ein bisschen Abwechslung hätten. Ja, es kam auch noch Punkte zu zum Beispiel Fairtrade. Es gibt eigentlich keine Fairtrade-Zahnpasta. Und es herrscht eine sehr große Offenheit gegenüber neuen Produkten, nachhaltigeren Produkten.
Und was war der größte Wunsch, den dann auch Konsumenten oder Kunden damals hatten?
Auf jeden Fall die Plastikfreiheit.
Ja.
Das war einer der größten Punkte. Ein weiterer Punkt ist auch, dass viele sich ein bisschen beschwert haben, dass bei nachhaltigen Zahnreinigungsmitteln die Effektivität nicht so gegeben ist wie bei herkömmlichen konventionellen Produkten. Also, dass die Zähne sich nicht so sauber anfühlen. Das war auch ein Punkt.
Und was denkt ihr, woher kommt dann das Gefühl, was im einen selbst dann hervorbringt, ob die Zähne nun sauber sind oder nicht?
Woher das Gefühl kommt? Also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es natürlich sehr viel bringt, mit der Zunge einmal über die Zähne zu fahren, vorher, nachher. Dann hat man ja einen ganz guten Vergleich. Viele Menschen bekommen noch ein Gefühl von Sauberkeit durch Schaum. Vor allem wir Deutschen haben ja oft das Gefühl, je mehr Schaum, desto sauberer wird etwas. Das ist allerdings ja eher eine sehr subjektive Wahrnehmung, weil Schaum vor allem in der Zahnpflege nicht gebraucht wird. Da erledigt der Speichel eigentlich die meiste Arbeit, was die Verteilung angeht des Produkts im Mund.
So hatte ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufgenommen, wie die Werbebranche uns da sozusagen mit so schäumenden Mitteln dazu lockt, dass man dadurch viel mehr oder besser den Reinigungseffekt dann auch erzielt. Und deswegen finde ich das auch so super interessant, auch mit Zahnpulver, weil Zahnpulver schäumen nicht. Wie kam denn bei euch dann auch die Rezeptur zustande, dass ihr jetzt sagt, mit der Rezeptur könnt ihr jetzt auf den Markt gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich am Anfang tatsächlich noch gemeinsam Zahnpasten entwickelt, auch richtig exotische Varianten, und haben dann aber versucht, uns zu reduzieren auf nur noch die Inhaltsstoffe, die tatsächlich, also die der direkten Mundpflege auch dienen. Das heißt, wir haben alles rausgeworfen, was es nicht mehr braucht, um ja die Zähne auch tatsächlich effektiv zu reinigen. Und da gehört zum Beispiel auch Wasser dazu und natürlich auch Glycerin und all die Konservierungsstoffe, die dann noch benötigt werden, damit das zu dieser Paste wird. Und am Ende sind wir dann bei dieser Handvoll Inhaltsstoffen gelandet, die alle einen sehr positiven Einfluss haben auf die Mundhygiene.
Ja, gehen wir da nochmal einen kurzen Schritt zurück und gehen danach gleich nochmal tief in die Rezeptur. Wie wird eigentlich aus einer Idee ein eigenes Produkt?
Ich habe damals ein Buch gelesen von Günther Faltin, Kopf schlägt Kapital heißt das. Ja. Und das ist schon sehr viele beziehungsweise einige Jahre her. Und das Buch hat mich sehr geprägt. In dem Buch beschreibt er eben auch, dass wir an Ideen festhalten können und sollten, um eben Lösungen zu finden. Und diese Lösungen, die wir entwickeln, die müssen wir auf Grund und Boden prüfen. Egal wie absurd und verrückt so eine Lösung zu sein scheint. Wir müssen schauen, ob das Problem wirklich da ist, ob es nur bei uns da ist oder auch bei anderen. Das sollte man prüfen und eben auch gucken, wie viele und welche Lösungsansätze es gibt. Und dann schauen, ob diese Lösung auch tatsächlich praktikabel und sinnvoll erscheint. Und man sollte diese Probleme und Lösungen eben eine ganze Weile mit sich mittragen und immer wieder mal darüber nachdenken. Und dann kommt man irgendwann auch auf die Lösung.
Unser Produkt.
Was treibt euch denn da an? Was ist eure größte Motivation, da immer dran zu bleiben? Und was versucht ihr selber zu verändern bzw. zu verbessern mit eurem?
Also wir wollen gerne als Unternehmerin diese Welt mitgestalten, also aktiv auch zukunftsgerechte Lösungen entwickeln, die dann massentauglich sind. Und das ist bei uns natürlich gerade auch thematisch ganz wichtig, dass das Gesundheitsbewusstsein stimuliert wird und wir auch der Zero-Waste-Bewegung helfen können, mit ja, neuen Produktlösungen. Mhm. Ja. Und grundsätzlich, was uns natürlich auch total antreibt, ist, dass wir wirklich Spaß an der Sache haben. Wir haben so viel Freude an unserem Zahnpulver für uns im täglichen Gebrauch und kriegen ganz viel begeisterte Rückmeldungen aus dem Kundinnenkreis. Und das ist natürlich auch stark motivierend. Und wenn man dann auch noch richtige Erfahrungsberichte erhält, also manchen Menschen hat dieses Zahnpulver wirklich noch mal mehr gebracht, als wir dachten. Also es gibt zum Beispiel eine Kundin, die hatte ganz schlimme allergische Reaktionen, wie Zahnfleischblutung und auch richtig schmerzendes Zahnfleisch auf normale Zahnpflegemittel entwickelt. Und ja, mit dem Zahnpulver ist das alles weggegangen. Also die hatte Tage, an denen sie gar nicht essen konnte, weil das so weh tat bei ihrem Mundraum. Und das ist alles weg. Und das ist natürlich richtig schön zu hören. Und dann gibt es auch andere Menschen, die viele Jahre schon Zahnsteinthematiken haben, also wo halbjährlich eigentlich bei der Zahnreinigung stark an Zahnsteinen gearbeitet werden musste. Und wenn das dann nach nur dreimonatiger Nutzung auch weggeht, ja, bei manchen Menschen, dann ist das natürlich richtig, richtig tolles Feedback für uns. Das motiviert sehr doll.
Was sind denn eure Erfahrungen mit konventionellen Zahnpflegeprodukten?
Ich hatte da ein persönliches Dilemma tatsächlich, weil ich sehr unzufrieden war mit den angebotenen Zahnpflegemitteln. Für mich die Reinigungskraft gefehlt hat oder es zu abrasiv war. Das heißt, bei konventionellen wie auch naturkosmetischen Produkten hatte ich oft das Gefühl, dass ich danach entweder so einen Film auf den Zähnen hatte. Also es hat sich nicht wirklich rein angefühlt oder mein Mund hat sich sogar durch bestimmte Inhaltsstoffe eher betäubt angefühlt. Und manche naturkosmetischen Alternativen, bei denen ich dann schon das Gefühl hatte, okay, meine Zähne sind jetzt sehr sauber, die waren dann so abrasiv, dass nach ein paar Tagen ich so eine Sensibilität entwickelt habe, durch vielleicht Zahnschmelzangriff, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es war nicht angenehm. Mhm. Und bei Marie weiß ich, dass sie einfach grundsätzlich auch dieses große Problem mit dem Plastikmüll schon hatte und auch die kryptischen Inhaltsstoffe natürlich. Wenn man nicht genau weiß, was steckt jetzt hinter jedem E und hinter all den verschiedenen Komponenten.
Ja, hinter den chemischen Begriffen, die dann keiner aussprechen kann, ja.
Ja, und wenn man dann in diese Zahnpasta-Inhaltsstoffrecherche richtig reingeht und wirklich sich informiert, okay, was haben die einzelnen Komponenten darin zu suchen in meinem Mundraum, dann wird es dann manchmal doch schon gruselig. Also da gibt es Zusatzstoffe, die sind nicht nur unnötig, sondern auch gesundheitlich bedenklich. Und ob man damit seinen Morgen starten möchte und auch jeden Tag damit ausklingen lassen möchte, das muss man sich dann halt irgendwann fragen. Und bei uns war es definitiv nicht so.
Welche Inhaltsstoffe haben euch denn sehr zu Bedenken gegeben, wo ihr dann meint, da müssen wir jetzt raus, da möchten wir gerne mehr Menschen dazu ermutigen und auch aufklären, da mal wirklich hinter den Tellerrand zu schauen und dann tatsächlich mal zu hinterfragen, was denn in konventionellen Zahnpflegeprodukten wirklich drinsteckt?
Ja, das sind eigentlich über 80% der Zahnpasta-Inhaltsstoffe von der Menge, die enthalten sind. Da ist ja allein schon das Wasser, was da drin ist, was ein immenses Gewicht darstellt und einfach zugesetzt wird, damit es eine Paste ergibt. Also es sind einfach eine Menge Inhaltsstoffe enthalten, die nicht nötig sind, die einfach nur dazu dienen, eine Paste herzustellen. Das ist schon mal so ein Grund für sich. Mhm. Inhaltsstoffe, die zum Beispiel reizend wirken können, sowas wie Tenside. Die Mundschleimhäute sind ja doch sehr sensibel und da dann eben mit Schaumstoffen zu arbeiten, kann sich eben dann so auswirken bei einigen Menschen, dass sie eine allergische Reaktion entwickeln. Und dann ist natürlich ein ganz großes Thema Fluorid. Und da sind die Meinungen eben auch in der Fachwelt ja sehr umstritten. Und es gibt Studien in die eine und auch in die andere Richtung. Und wir stellen uns ganz klar so darauf ein, dass wir sagen, nein, wir stellen uns quasi auf Seite der biologischen Zahnmedizin, also eine zahnmedizinische Fachrichtung, die sich biologische Zahnmedizin nennt und die eben sagt, dass Fluorid, wenn überhaupt, dann nur lokal eingesetzt werden sollte und in akuten Fällen eingesetzt werden sollte. Und das heißt, wir haben das in unserem Zahnpulver nicht drin und wir sagen auf jeden Fall Nein zur täglichen Fluorideinsetzung. Name.
Was sind denn für euch eure wichtigsten Werte, erstmal persönlich und auch für euer Startup?
Also, wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, wie das mit den Inhaltsstoffen aussieht, dann ist eben eines unserer größten Werte eben die Reduzierung auf das Wesentliche, dass wir wirklich nur Inhaltsstoffe haben, die der direkten Zahnpflege dienen und die Reinigung abdecken, den Kariesschutz, den pH-Wert abpuffern gegen Säuren, dass wir also einen rundum Schutz und Pflege für Zähne und den Mund haben. Einer der größten Werte ist jetzt, wie gesagt, eine natürliche, gesunde Zahnpflege. Die Plastikfreiheit ist eines mit unserer größten Anliegen und auch unserer größten Baustellen und Herausforderungen. Ein naturkosmetisches Zahnreinigungsmittel zu entwickeln, was komplett auf Plastik verzichten kann, ist gar nicht so einfach. Und da arbeiten wir quasi wie verrückt dran.
Wie sehen denn eure Verpackungen aus? Was benutzt ihr denn dafür?
Ja, unser Zahnpulver gibt es in verschiedenen Verpackungen, aber als Erstkauf empfehlen wir das Teeth Lovers Glas. Das ist ein kleines Glas mit einem Bambusdeckel. Und dieser Bambusdeckel hat auch da drin einen Silikonring. Das heißt, das sind alles Naturstoffe, die aber auch das Glas gut abdichten. Und die 30 Gramm Zahnpulver, die da drin sind, die reichen bis zu 2 Monaten. Wir haben tatsächlich auch eine Kundin, bei der reicht das bis zu einem halben Jahr, weil die so spart auch gar nicht mehr. Sie ist sehr glücklich damit. Aber grundsätzlich bei der täglichen Anwendung müsste man normalerweise nach 2 Monaten auffüllen. Und dann gibt es dafür Nachfüllpackungen, die sind kompostierbar. Auch die Etiketten darauf sind kompostierbar. Wobei es da in Deutschland noch ein Dilemma gibt, weil unsere industriellen Kompostieranlagen noch nicht alle, so wie jetzt zum Beispiel in Dänemark und in Holland, darauf ausgerichtet sind, über sehr lange Zeiträume und noch mit höheren Temperaturen zu kompostieren. Das heißt, man muss sich vor dem Wegwerfen in der Biotonne erstmal bei der eigenen Gemeinde erkundigen, ob das dort zulässig ist oder nicht. Und mit dieser Nachfüllpackung, in der 150 Gramm sind, kommt man dann auch über ein halbes Jahr gut aus. Aber weil wir ja nicht nur die Plastikfreiheit, sondern grundsätzlich auch verpackungslos arbeiten wollen, soweit es geht, empfehlen wir, unser Zahnpulver nackig an Auffüllstationen zu kaufen, und zwar in Unverpacktläden. Wir sind gerade dabei, da auch das auszuweiten, in mehr und mehr Unverpacktläden erhältlich zu sein. Und da können wir dann auch am preisgünstigsten und komplett verpackungslos allen Teeth Lovers Zahnpulver anbieten.
Auch eine sehr schöne Idee, das wirklich so in Unverpacktläden dann auch anzubieten, auch verpackungsfrei, dass wir auch als Kunden einfach die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie viel nehme ich für oder welches Behältnis nehme ich, ohne dann gleich immer wieder neue Behälter dann auch kaufen zu müssen, wo das Zahnpulver dann auch drin ist. Ja, und worin unterscheidet sich denn euer Produkt zu anderen Zahnpflegeprodukten? Da können wir dann nochmal in eure Rezeptur dann vielleicht auch noch ein bisschen mit einsteigen. Aber genau, einfach nochmal der Unterschied zu euren Produkten, zu anderen herkömmlichen Zahnpflegeprodukten. Ein Punkt war ja, dass ihr dann wirklich so sparsam wie nur möglich auch an den Inhaltsstoffen da rangehen wolltet, dass ihr dann auch keine Stoffe verwendet, die nicht nötig sind, wie zum Beispiel, dass es wie eine Art Paste wird. Da sind ja auch so, ist auch ganz viel, was, ich glaube, zu 80% auch Wasser da zugehört, dass ihr das dann einfach minimieren, reduzieren wollt. Und worin unterscheidet sich euer Produkt denn noch?
Also unserer Erfahrung nach und auch vieler unserer Kunden und Kundinnen, die bestätigen, dass es eben spürbar besser reinigt, insbesondere auch als naturkosmetische Zahnpasta-Alternativen. Ein großer Unterschied ist noch, dass wir auch echt tolle verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Wir haben auch eine Sorte, die extra für Kinder konzipiert ist, mit ätherischen Ölen und pflanzlichen Stoffen von Mandarine, Vanille und Kamille, die alle sehr beruhigend wirken und von Kindern sehr, sehr, sehr gerne benutzt werden. Das kann Alex auch gut bestätigen. Ja, und ein weiterer Punkt, in dem wir uns sicherlich zu vielen Zahnpflegeprodukten unterscheiden, ist, dass wir eben einen sozialen Mehrwert auch bieten und bieten wollen. Wir wollen eben, dass unser Produkt auch gerechtfertigt ist auf dem Markt, was in Richtung Nachhaltigkeit eben geht, dass wir einen Mehrwert schaffen wollen für die Menschen selber, also für deren Gesundheit, aber eben auch für die Umwelt. Wir hatten schon über Plastikfreiheit gesprochen, aber wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Wir pflanzen Bäume pro verkauftem Produkt. Also einen Baum, den wir pflanzen bzw. pflanzen lassen, pro verkauftem Produkt. Das ist auch eine große Herzensangelegenheit, die wir haben.
Ja, also auch etwas zurückzugeben, der Natur zuliebe. Genau. Und wo lässt ihr dann eure Bäume pflanzen? Worüber macht ihr das? Welche Organisation nutzt ihr dann dafür, um das machen zu lassen?
Die Organisation heißt Eden Projects, unter anderem auch Ecosia und weitere deutsche Unternehmen arbeiten mit denen zusammen. Mhm. Und die machen ganz tolle Arbeit weltweit. Die haben 5 Hauptgebiete, in denen die anpflanzen. Das entspricht immer der jeweiligen Regenzeit beziehungsweise der besten Anpflanzzeit im Jahr, wo gerade ein Baum dann gepflanzt wird. Mhm. Was wir aber noch zusätzlich tun, ist, dass wir 1% unseres Umsatzes, also nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes des Gesamtunternehmens, jährlich spenden in kleinere soziale und umweltgerechte Projekte, um auch da halt zu teilen, dass das, was das Unternehmen generiert, auch wieder dort eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.
Ja. Mit euren Impact sozusagen dann auch andere zu unterstützen und da auch die Welt ein Stück besser zu machen.
Ja, genau. Ja. Wir sind auch noch keine GmbH, sondern noch eine GbR, aber wir haben auch grundsätzlich uns dem Verantwortungseigentum verschrieben. Das bedeutet, dass wir unsere Firma, dass wir ein großes Verantwortungsbewusstsein haben mit der Firma und dass wir da unsere Werte so klar kommunizieren untereinander, aber auch in die Außenwelt, dass die auch Bestand haben sollen, falls zum Beispiel Marie und ich mal nicht mehr Geschäftsführerin sein sollten oder was ich alles noch tun kann in so einem Unternehmen, dass dieses Wertesystem einfach trotzdem die Basis ist für die Entscheidungen, die getroffen werden. Also dass dann nicht doch irgendwann mal gesagt wird, naja, okay, das Produkt kann man jetzt doch in einem kleinen Plastiktiegel anbieten oder naja, für die Reihe werden jetzt keine Bäume gepflanzt, weil das rentiert sich nicht. Also wir haben halt dieses Verantwortungseigentum bei uns sehr stark verankert. Und da gibt es auch eine ganze Stiftung dazu, die heißt die Purpose-Stiftung und die hat sich auch dieser Sache verschrieben und mit der wollen wir langfristig auch gerne zusammenarbeiten.
Ja, ganz spannend. Und wie teilt ihr euch dann auch auf in euer gemeinsames Herzensprojekt? Also wer übernimmt welche Aufgaben? Wie habt ihr euch das so untereinander organisiert?
Also wir organisieren aktuell uns da eigentlich täglich neu, ne? Ja. Aktuell ist es so, dass ich vor allem auch die Logistik übernehme. Wir haben jetzt die erste Produktionscharge ja produzieren lassen und ich bin quasi zuständig auch fürs liebevolle Pakete einpacken und versenden. Das nimmt zurzeit einen Teil auf jeden Fall meiner Arbeitszeit ein. Und ansonsten teilen wir uns tatsächlich jeden Tag nochmal ein bisschen neu auf und versuchen aber auch bestimmte Aufgabenfelder möglichst getrennt zu halten, damit einfach die Zuständigkeiten klar sind.
Genau, ich bin aktuell hauptsächlich Verantwortung auch für die Produktoptimierung, für die zweite Charge. Wir arbeiten nämlich, wie Marie gerade angesprochen hat, mit einem Biolohnhersteller zusammen. Der hat die erste Charge schon mit uns produziert und hat aber auch direkt schon im Vorfeld gesagt, gut, das ist unser Testlauf und dann gucken wir, wie das läuft. Und jetzt nach dem ersten Testlauf sozusagen ist klar, das Produkt läuft super. Er kann das gut für uns produzieren. Wir zusammen können richtig gut arbeiten. Allerdings gibt es einige Faktoren, die wir jetzt doch noch zu optimieren haben. Und das ist auch gut so. Also das gehört zu dem Prozess des Startups dazu. Mhm. Und in den Prozessen stecke ich jetzt gerade hauptsächlich. Also diese Produktweiterentwicklung und damit die nächste, zweite Charge auch möglichst bald produziert werden kann, weil wir jetzt nach nur einem Monat, ich glaube, es ist sogar noch nicht mal der Stichtag, also weniger als einem Monat, sind wir tatsächlich schon mit 2 Nachfüllpackungen ausverkauft. Also 2 Sorten der Nachfüllpackungen haben sich schon ausverkauft. Ja. Also wir haben deutlich schneller ja, den Ausverkaufsstadium, das Ausverkaufsstadium erreicht als gedacht.
Ja.
Das ist ein gutes Problem, aber es ist dennoch eine Herausforderung.
Ja. Da merkt ihr natürlich auch den Bedarf und die Nachfrage dann auch, ne?
Ja.
Genau. Und du hattest ja erzählt, dass es da noch einige Dinge gibt, die dann noch zu optimieren sind. Magst du uns da vielleicht noch einen Einblick geben, was es dann genau ist?
Ja, also das ist jetzt ein Einblick hinter die Kulissen. Das ist ja, spannend. Also für alle, die sich den Podcast anhören, die kriegen sozusagen einige Informationen jetzt vorab, die andere erst später dann sozusagen live am Produkt erleben werden.
Ja.
Das ist sowas wie zum Beispiel unser Glas mit dem Bambusdeckel. Das ist fast 30 Gramm Zahnpulver. Allerdings ist das bei der Abfüllung sehr schwierig gewesen. Es braucht dazu auch eine bestimmte Maschine. Und wir haben auch jetzt in der Anwendung gemerkt, dass ein etwas höheres Glas, also dasselbe in etwas größer, unseren Kunden und Kundinnen ermöglicht, an den Nachfüllstationen und auch selber mit den Nachfüllpackungen einfach doch nochmal ein bisschen mehr Zahnpulver da reinzugeben und dass das für eine, ja, für einige handlicher ist. Also wird das Glas etwas größer. Und dementsprechend wird auch die Banderole, das ist das Papierband, was um das Glas herum ist, um das zu fassen, die wurde auch nochmal von uns optimiert, weil einige von unseren Followern auf Instagram haben das auch richtig miterlebt, als Marie in der Produktion stand und wirklich händisch jedes einzelne Glas mit dieser Papierbanderole umzogen hat und dann auch noch zukleben musste. Das ist ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess und das ist heutzutage nicht mehr nötig, wenn man wirklich optimal eine Verpackung konzipiert. Und da haben wir uns jetzt dran gemacht, auch weil tatsächlich das Verkleben bedeutet hat, dass wir mit einem kleinen Plastikpunkt arbeiten mussten. Ja, unser Produkt der ersten Charge war dementsprechend nur 99,8% plastikfrei. Und das funktioniert für uns nicht. Das war uns aber im Vorfeld nicht klar. Das war anders kommuniziert.
Wow.
Genau. Also haben wir jetzt eine Banderole entwickelt, die immer noch Blauer Engel zertifiziert ist, also immer noch nachhaltiges Papier und auch die Druckfarben sind CO2-neutral und umweltschonend. Allerdings ist die so gefertigt, dass sie das Glas besser hält und auch schon zusammenhaltend geliefert wird, sodass die keinen Klebepunkt braucht, keinen Plastikpunkt. Das sind Kleinigkeiten.
Ja. Aber trotzdem sind das Kleinigkeiten, die aber auch aufhalten können, wenn man es dann immer weiter optimiert, auch seine Produkte, um dann wirklich zu sagen, ja, das ist es oder das ist es nicht und dann wirklich nochmal zu testen und auch Feedback dann auch einzuholen von Kunden, von Freunden und ja, es ist dann auch ein lebenslanger Prozess.
Ja, das ist tatsächlich auch eine unserer größten Herausforderungen. Also wir haben eine so starke Nachfrage, natürlich noch in einem kleinen Maßstab, aber für uns ist das trotzdem schon ja ein großes Arbeitspensum. Und wir wollen natürlich allen Wünschen und Kundenbedürfnissen so schnell wie möglich, also eigentlich am liebsten umgehend gerecht werden. Allerdings braucht es diese nötige Achtsamkeit und auch einen etwas langsameren Modus, um bestimmte Entscheidungen auch zu treffen, damit wir uns treu bleiben. Also wir standen schon sehr oft an dem Punkt, wo wir meinen, oh, sollen wir nicht jetzt einfach doch diese Lösung, weil die ist da, es ist einfach, das könnten wir sofort umsetzen, das ist auch vom Kostenaufwand machbar. Aber dann stimmt immer eine kleine Komponente nicht und sei es, dass die Farben nicht erdölfrei sind. Also das sind wirklich diese Feinheiten und die Nuancen, die dazu führen, dass wir teilweise einen Arbeitsaufwand haben, der unverhältnismäßig groß ist, wo vielleicht andere Firmen wesentlich schneller auch agieren, weil sie dann doch den günstigeren und vor allem auch den ja, zeitunaufwendigeren Weg gehen. Ja. Und da lassen wir uns einfach wirklich die Muße, die es braucht.
Ja, und was waren bis jetzt auch unter anderem noch eure größten Herausforderungen ab Unternehmensgründung bis zum Verkauf eures ersten Zahnpulvers?
Also die allergrößte Herausforderung ist definitiv die, die Alex gerade schon benannt hat, mit den Verpackungen und der Plastikfreiheit. Und vielleicht eine weitere größte Herausforderung ist die, dass wir täglich mit neuen Herausforderungen zu tun haben.
Ja.
Was auch total Spaß macht. Also wir schwanken immer zwischen einem, zwischen der Motivation, die auch durch diese Herausforderungen aufkommt und vielleicht auch der Sorge davor, diese Herausforderungen nicht zu meistern. Aber wie gesagt, das passiert täglich und wir merken, es geht voran und wir können diese Herausforderungen meistern. Und so macht das auch Spaß, ne?
Ja, und wie geht ihr dann beide damit um, mit Herausforderungen?
Wir kommunizieren auf jeden Fall sehr viel. Wir besprechen die Herausforderungen, die Möglichkeiten, die wir haben, suchen Lösungen und besprechen die auch wiederum. Und wenn es mal eine Herausforderung ist, die auch wirklich die's quasi in sich hat, dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Und am nächsten Morgen sieht es dann meist wieder ganz anders aus.
Ja, zu dem Thema finde ich es auch sehr passend, wie dankbar ich bin, dass wir ein Team sind. Also Marie und ich, wir haben uns echt gefunden und geliebt, weil wir eine richtige, und das klingt jetzt ein bisschen vielleicht wie eine Diskrepanz, aber wir haben eine Streitkultur miteinander entwickelt. Wir sind in so regen Austausch und dieses Herzenprojekt liegt uns beiden so nah und wir sind da beide so involviert drin, dass wir diese Herausforderungen, die immer wieder kommen, die ja manchmal auch eher Marie tangieren, manchmal eher mich oder wieder uns gemeinsam und die immer wieder neue Entscheidungen bedürfen, dazu brauchst du eine Streitkultur. Und die haben wir miteinander entwickelt. Das heißt, wenn man auch mal unterschiedliche Meinungen hat, wie geht man dann damit um? Das ist in Beziehungen, familiären, partnerschaftlichen und auch natürlich unternehmerischen ist das immer ähnlich, dass man sich zuhören muss, dass man versuchen muss, wirklich den anderen zu verstehen und nicht nur die eigene Agenda durchboxen möchte. Da sind wir durchgehend auch miteinander am Wachsen. Also ich bin wirklich dankbar dafür, was wir geschaffen haben und wie mich das auch persönlich weitergebracht hat, weil Marie mich so oft spiegelt und mir zeigt, guck mal, Alex, du stehst gerade vor einer verschlossenen Tür, aber eigentlich, und dann zeigt sie mir, wie es mal war. Und also ich habe das Gefühl, wir geben uns einfach gegenseitig auch ganz oft Rückenwind. Und das ist ein ganz toller Wachstumsprozess.
Ist auch schön, dann einfach auch das Verständnis aufzubringen, vor allem zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, wirklich klar auszusprechen, was denn nun eigentlich dann auch ist. Und super interessant und auch wichtig, dass man dann auch so für sich selber auch eine eigene, wie du so schön sagtest, Streitkultur entwickelt und dass es auch wichtig ist, mit den Werten, die man selber persönlich eben auch hat, das dann auch in solchen Herausforderungen, Gesprächen einfach nicht aus den Augen zu lassen. Da kann man auch nur an seinen Aufgaben und Herausforderungen dran wachsen und so wie ich es wahrnehme, wie ich es sehe, kommt dir da auch super gut damit klar, auch habt einen super guten, schönen, konstruktiven Umgang. Ich finde es auch einfach schön, wenn sich dann zwei Menschen durchgefunden haben, um da auch etwas, was beiden wirklich wichtig ist, dass es so zusammenschweißt, dass daraus halt wirklich nicht nur eine Idee ist, sondern auch wirklich wie eine Art Vision, Mission, da auch etwas wieder zu geben zu wollen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und das finde ich auch schön, dass es auch mit dem Produkt, was ihr beide eben auch habt, das dann auch so rüberbringt mit eurer Art und total spannend.
Danke.
Ja, gerne. ich würde gerne nochmal zur Rezeptur nochmal kurz zurückkommen. Und zwar, wo bezieht ihr denn eure Zutaten her oder was ist denn euch wichtig auch in Bezug auf euren Zutaten? Also wie müssen sie sein? Was für Auswahlkriterien habt ihr denn?
Also wir versuchen möglichst regional zu beziehen. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Was wir, wie gesagt, regional bekommen können, also aus Deutschland, das versuchen wir auch hierher zu beziehen. Wir haben eine Prise Natron zum Beispiel in unserem Zahnpulver, welches wir aus Deutschland beziehen. Wir setzen Rügener Heilkreide ein. Das ist unser Calciumcarbonat, was eben auch für die Reinigungswirkung mit zuständig ist, für die Remineralisierung der Zähne, also der Stärkung der Zähne. Außerdem setzt wir Tonerde ein, die wir bisher noch nicht aus Deutschland bekommen können. Allerdings gibt es Anbieter aus Großbritannien und Frankreich, also in Europa eben zu beziehen ist.
Naja, für die erste Charge haben wir tatsächlich deutsche Tonerde einsetzen können, aber jetzt ab den größeren Produktionsmengen wird das tatsächlich die nächste Herausforderung. Also das ist jetzt eine der Baustellen in der Produktoptimierung, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, okay, wird es dann Frankreich oder Großbritannien?
Genau, und wenn es dann um die organischen Komponenten geht, die in unserem Zahnpulver enthalten sind, wie zum Beispiel der Birkenzucker, da achten wir dann eben darauf, dass der nicht aus Mais hergestellt wird, sondern eben aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft bezogen wird. Und wir haben eben Pflanzenextrakte, die wir einsetzen und die sind auf jeden Fall auch dann aus kontrolliert biologischem Anbau.
Mehr bedarf es auch gar nicht an natürlicher Zahnpflege.
Ganz genau. Es ist lediglich eine Handvoll Inhaltsstoffe, die eine Rundumpflege bieten.
Gehen wir mal zu der praktischen Umsetzung. Wenn ich jetzt gerne möchte jetzt gerne auf Zahnpulver umsteigen, wie schafft er es denn von normaler Zahnpasta, die er sonst seit Jahrzehnten schon benutzt hat, auf eine nachhaltige Alternative umzusteigen? Habt ihr da vielleicht so 3 Tipps, wie man den Umstieg sehr leicht machen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Tipp wäre, sich wirklich bewusst mit den Inhaltsstoffen der Zahnpflegemittel auseinanderzusetzen. Also ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was man eben tagtäglich morgens und abends benutzt und quasi in seinen Körper gibt und zu hinterfragen, ob es das ist, was man möchte. Dann eben der eigenen Neugier auch nachzugehen und nachhaltige Alternativen auszuprobieren. Also wirklich einfach ausprobieren. Auch wenn ein Pulver einem vielleicht als Ersatz der Zahncreme erstmal komisch vorkommt. Und dann eben an dritter Stelle den Mehrwert des Produkts einzuschätzen und auch zu feiern, sei es für die eigene Gesundheit, aber eben auch für die Umwelt. Zum Beispiel die Zähne vor dem Zähneputzen einmal mit der Zunge zu spüren und danach, nach dem Zähneputzen eben auch nochmal und zu schauen, okay, wie ist denn die Reinigungswirkung? Einmal achtsam darauf zu achten, wie das Mundgefühl ist mit dem Produkt. Und eben die Umweltauswirkungen des Produkts auch wertzuschätzen. Ja, ist ein Komplettpaket.
Ja. Wobei das natürlich bei Erwachsenen eine jahrzehntelange Routine ist, die entwickelt wurde mit der Zahnpasta. Mhm. Und da ist genau das, was du uns fragst, natürlich super wichtig. Also diese Tipps, wie ein Umstieg überhaupt angegangen werden kann. Und da wollte ich nochmal zu sagen, dass das bei Kindern einfacher ist. Ich habe ja selber auch 2 Töchter und die sind jetzt mit Zahnpulver groß geworden. Also für die gibt es auch gar nicht wirklich die Alternative, wobei ich auch immer mal wieder Zahnpasta natürlich gekauft habe, einfach weil ich denen auch nicht vorenthalten möchte, was es so gibt. Aber durch das Probieren dann ist es auch schon wieder eigentlich verschwunden aus dem Sortiment bei uns. Ja. Da gibt es aber, finde ich, auch nochmal wichtige Tipps, denn ich habe in meinem Kundenkreis, also dem direkten Kontakt mit anderen Eltern, habe ich rausgefunden, dass es wirklich noch ein ganz großes Thema und Problem ist, den Kindern die Zähne zu putzen, den Kleinkindern vor allem. Und ich finde, da ist oft das Spiel verloren gegangen. Also Kindern kann man eigentlich so gut wie alles nahebringen, wenn man es spielerisch tut. Kinder sind durchgehend in einem Spielmodus. Das bedeutet, man kann entweder den Einstieg zum Zahnpulver oder auch den Umstieg zu Zahnpulver bei Kindern total gut hinkriegen, indem man sie irgendwie in ein Spiel mit einbezieht. Also man kann die Bakterienstimmen zum Beispiel spielen. Also das mache ich mit meinen Kindern oft, dass ich so tue, als wäre ich jetzt ein Kariesbakterium. Und dann habe ich so eine schräge Stimme und erzähle, was ich da jetzt gerade alles mit den in meinem Werkzeug an den Zähnen vorhabe und dann, oh nein, da kommt das Zahnpulver und dann wird halt daraus eine riesen Theatershow und die Kinder lachen sich schlapp und dann ist, ja, hat man eher Spaß beim Zähneputzen. Und wenn man das dann noch hinkriegt, routiniert zu machen und auch konsequent, das heißt, man wirklich darauf besteht, morgens und abends und ja, es muss einfach ein Elternteil oder ein Erwachsener sein, der die Zähne nochmal nachputzt oder beziehungsweise den Hauptputzvorgang auch durchführt. Wenn das zur Routine dann wird mit einem Spiel, dann ist das gar kein Problem.
Ja, das war nochmal schön gesagt, auch nochmal an ein Appell an alle Eltern und alle, die es werden, da wirklich konsequent zu bleiben und vor allem auch klar zu bleiben und dass Eltern vor allem das auch vorleben. Ja, auch einfach zu zeigen, wie stehen wir als Elternteil selber dahinter. Und ich denke auch, wenn die Überzeugung da ist, dann machen die Kinder dann auch viel leichter mit. Die haben dann auch viel mehr dieses Verständnis. Und wenn Eltern dann auch noch andere Perspektiven damit einbringen beim Zähneputzen, einfach das als ja spielerisches, auch liebevolles Ritual mit in den Alltag zu beziehen, dass sich dadurch auch gute Gewohnheiten auch entwickeln, ohne Druck und auch ohne Zwang das zu machen. Ich denke, da ist halt schon auch sehr vieles gemacht, um den Einstieg oder auch den Umstieg da viel auch ja, leichter, angenehmer, vor allem für Kinder dann zu machen. Und ich denke auch, bei vielen Erwachsenen ist es dann auch so, sich dann einfach den Druck rauszunehmen und das vielleicht sich damit auch spielerisch zu befassen. Ich denke, vor allem dieser Druck, oh, ich muss jetzt alles perfekt machen oder es muss jetzt alles funktionieren, dass man da auch das einfach rausnimmt, um den Umstieg vielleicht dann auch leichter zu gestalten oder auch leicht machen zu können. Und wie Marie dann auch schon gesagt hat, hat dann einfach nochmal die Inhaltsstoffe richtig und genau lesen, was steckt überhaupt dahinter, mal zu hinterfragen oder wenn man da überhaupt gar nicht weiß, auch einfach mal jemanden zu suchen, der Ahnung hat und sich da mal aufzuklären lassen oder mal darüber zu reden, auch mal zu diskutieren, um da vielleicht auch andere Perspektiven auch mal mit reinzubringen. Ich finde es auch total wichtig und dann auch ja einfach nachhaltigere Natur- und Bio-Kosmetik-Alternativen auch auszuprobieren, zu schauen, was passt nicht, wie fühlt sich das überhaupt an. Ja, da vielleicht noch mal eine Frage, wie erkenne ich denn nachhaltige Alternativen oder beziehungsweise worauf sollte ich denn auch in meinem Alltag darauf achten beim Kauf von nachhaltigen Produkten? Könnt ihr mir da vielleicht dann noch was vielleicht aus Erfahrungen dann ja, erzählen?
Ja, definitiv. Also eine Richtlinie, auf die man definitiv achten kann, ist, je kürzer die Inhaltsstoffliste, desto besser. Das zählt bei Kosmetikprodukten genauso wie bei Lebensmitteln auch.
Und alle kryptischen Inhaltsstoffe, das bedeutet Worte, die man eventuell noch nie gesehen hat, beziehungsweise die sich eher nach intensiver Chemie anhören, dass man die dann auch mal recherchiert. Also nicht hinter jedem Begriff, der einem neu ist, steckt natürlich jetzt irgendwie ein gefährdender Stoff. Aber dennoch sind viele Inhaltsstoffe unnötig und da sich selber ein bisschen für zu sensibilisieren, also dass man ja nur das seinem Körper auch zumutet, was man gerne essen würde zum Beispiel oder wo man sagen kann, das ja fühlt sich gesund und richtig an, da habe ich keine Bedenken und dann auch nochmal zu gucken, ein nachhaltiges Produkt ist natürlich, das sind die Inhaltsstoffe, die da zählen, aber auch bei der Verpackung. Da gibt es mittlerweile in allen Lebensbereichen Lösungen, die auf dem Markt auch schon angeboten werden, die vielleicht am Anfang erstmal kostenintensiv scheinen. Aber beim näheren Hingucken und Berechnen ist es oft die Erstinvestition, die eher größer ist und der langfristige Gebrauchen hat aber entweder so einen großen gesundheitlichen Mehrwert oder auch jetzt bei Hausputzmitteln zum Beispiel auch so eine höhere Langlebigkeit, dass es sich dann durchaus rentiert. Also bei der Gesundheit mal natürlich sowieso, aber auch bei anderen Mitteln. Wenn man da ein bisschen umrechnet, dann wird es auch in den Zahlen stimmig. Also es muss nicht immer teuer sein, beziehungsweise ist oft sogar viel günstiger, als man denkt, nachhaltige Mittel zu kaufen, die plastikfrei sind auch.
Da vielleicht auch nochmal ein Punkt von mir, dass wenn du dich wirklich entscheidest, bewusst, achtsam und nachhaltig zu leben, wie viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Müll dann noch einfach wegfällt, den du gar nicht mehr kaufst und dich dann nur noch auf das Wesentliche beschränkst. Und das dann nochmal umzurechnen, denke ich dann auch, dass du dann mit so einem einfachen, leichten, simplen Leben günstiger leben kannst, als wenn du 10 verschiedene so Creme hast, die nur für Gesicht, für Füße, Hände oder so sind, als jetzt für ein Produkt, das wirklich für den ganzen Körper dann auch sein darf. Nochmal zu euch, worauf achtet ihr denn selber im Alltag, auch beim Kauf von nachhaltigen Produkten? Dabei geht es nicht nur um Pflege, Körperprodukte, sondern auch so um Haushaltsgegenstände oder generell Dinge, materielle Dinge. Worauf achtet ihr denn?
Also ich empfinde es als besonders wichtig zu hinterfragen, ob sie wirklich gebraucht werden. Es ist mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen, zu der Frage, worauf man achten sollte, wenn man auch Kosmetikprodukte einkauft. Und ich denke, es ist eben wichtig zu hinterfragen, ob man es wirklich braucht und inwiefern diese Produkte auch sinnstiftend sind. Zum Beispiel gibt es ja Zahncremes, die weißere Zähne versprechen. Und oftmals sind diese Zahnreinigungsmittel so stark abrasiv, dass sie den Zähnen eher schädigen, weil sie eben Zahnschmelz abtragen. Aber am Ende können Zähne nicht weißer sein, als ihr natürliches Weißes hergibt. Und so ist es ja mit vielen anderen Produkten auch für den Haushalt, für die Pflege oder auch sogar bei Convenience-Produkten, die man vielleicht selber viel schneller und besser herstellen kann.
Ja, für mich ist das auch so ein Thema, das sich nochmal zu fragen, brauche ich das wirklich? Also bei uns zu Hause ist es so, dass wir auf sehr engem Raum, man könnte fast Tiny Home dazu sagen, mit unseren 2 Töchtern leben. Und das hat richtig viele Vorteile, dass das ein überschaubarer Raum ist. Aber das zwingt uns auch dazu, immer mehr hin zum Minimalismus zu gehen. Weil wir noch nicht da angekommen sind. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich nicht so gut loslassen kann, wenn etwas noch sehr praktisch erscheint. Aber da spielt es halt wirklich eine ganz große Rolle im Leben und in unserem Haushalt hier auch. Und ich glaube, das sollte man sich grundsätzlich immer fragen, was brauche ich denn wirklich? Und dieses Reduzieren auf die Dinge im Leben, die einen wirklich glücklich machen, die man auch braucht, die Bedürfnisse befriedigen, die einem selber sozusagen wichtig sind, das macht dann glücklich. Und der Rest ist irgendwie so ein bisschen wie ablenkende Störfaktoren. Also das, was alles zu viel ist, das ist eher dann langfristig wie Ballast. Und das ist bei den Gegenständen im Haushalt so, bei extra Klamotten, die man sich kauft, die man eigentlich nicht brauchte, wenn man noch genug hatte, bei Kosmetikprodukten, die man sich auf die Haut tut und wo eigentlich viel mehr drin ist, als die Haut fassen kann und auch braucht. Und natürlich bei Zahnpflegemitteln und das geht dann in die Ernährung natürlich genauso noch mit über. Also was braucht es dann wirklich?
Das Schöne daran ist, jeder fängt halt in seinem Bereich an und sei es erstmal die Zahntube aufzubrauchen und dann sich einen Zahnpuffer sich zu holen und da sich ranzutasten an nachhaltige Produkte, um sich da auch erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, was da eigentlich noch dranhängt. Weil es ist ja nicht getan, einfach zu sagen, naja, hier, jetzt habe ich das Zahnpulver und bin jetzt zufrieden, sondern ich denke, es geht auch darum, auch langfristig einen gesunden, nachhaltigen Lebensstil zu haben, wo wir dann auch alle gemeinsam etwas davon haben und profitieren können. Und ich denke, das ist dann auch wichtig, dann auch Menschen zu haben, vor allem auch innovative Startups, die genau den Weg dann aufzeigen. Und deswegen auch ganz toll, auch in der Startup-Szene, wie engagiert auch Gründer und Gründerinnen sind. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wie geht ihr damit um oder wie positioniert ihr euch denn auch in dieser Startup-Szene oder wie seht ihr euch denn darin?
Also wir haben ein Riesenglück, weil wir im Laufe der letzten Jahre, weil unsere Gründung einfach auch schon viele Jahre dauert, haben wir ganz viele andere Gründerinnen und Gründer oder schon Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen dürfen auf verschiedenen Events und auch über andere Medien. Und wir sind in einem Netzwerk gelandet von sehr, sehr, sehr umweltbewussten und auch sozial engagierten Mitmenschen, die ihre Unternehmen wirklich führen, weil sie diese Welt zukunftsgerecht gestalten wollen. Ja. Die möchten einfach einen Planeten hinterlassen für ihre Kinder, für Mitmenschen, für andere Wesen, auf dem es sich noch lohnt zu leben. Und die Startup-Szene ist natürlich auch stetig am Wachsen, aber es ist wirklich schön zu erleben, wie man sich gegenseitig auch unterstützt. Also ich habe es bisher eigentlich nur erlebt, korrigiere mich, Marie, wenn meine Erinnerungen da irgendwie verblasst sind, aber dass wir wirklich vorne und hinten ganz, ganz, ganz viel Unterstützung erfahren haben und meistens durch Erfahrungswerte. Also dann gibt es zum Beispiel den Marc von Eltrovema. Er und seine Frau, die haben Bambus-Viskose-Tücher entwickelt, mit denen man alles reinigen kann, sich selber und zu Hause. Und die haben schon ein paar Jahre Vorsprung zu uns jetzt auf dem Markt und haben dementsprechend auch sehr viel schon an Erfahrungswerten sammeln können. Und er hilft uns ganz viel, wenn wir akut zum Beispiel mal ein Logistikproblem haben oder im Webshop irgendwelche Probleme auftauchen oder Herausforderungen, die wir eventuell erst nach tagelangem Arbeiten lösen würden. Da hat er innerhalb von 5 Minuten mit seinem Erfahrungsschatz einfach für uns ja Lösungen parat. Wir werden wirklich aus vielen Richtungen hin immer wieder unterstützt. Und das ist auch ein ganz tolles Gefühl.
Es ist auch schön, einfach so ein Netzwerk zu haben, was hinter einem steht, was auch wirklich unterstützend ist und nicht in einer Gesellschaft so zu leben, die höher, weiter, schneller gehen möchte und eher profitorientiert ist, sondern es geht letzten Endes auch wirklich darum, die Zukunft zu gestalten, auch wirklich für die Nachwelt ein etwas zu hinterlassen, worauf dann auch aufgebaut werden kann. Ja, mich würde auch interessieren, wie das Netzwerk denn heißt. Wo seid ihr denn da drin vernetzt?
Wir sind zum einen Mitglied im SEND, S-E-N-D. Da geht es um Social Entrepreneurship. Da sind auch viele schon Mitglieder, die wir auch schon im Vorfeld kannten. Aber da lernen wir eben auch ganz viele neue kennen. Wir haben Netzwerke eben auch schon durch unser Studium, was wir hatten. Wir waren da bei den Gründungszentren und konnten dadurch Netzwerke aufbauen. Und vieles läuft aber auch dann einfach so über Vitamin B. Wir haben wie der Marc eben auch und auch andere unserer Bekannten, die uns so weit helfen, dass sie uns quasi weitervermitteln an andere weitere Bekannte.
Außerdem haben wir auch letztes Jahr beim Entrepreneurship Summit in Berlin mitgemacht. Das hat uns auch nochmal richtig Fahrtwind gegeben. Das ist von Günther Faltin tatsächlich ein ins Leben gerufener Event. Und da gibt es eine Challenge, bei der Startups mitmachen können, die sozusagen eine Form von Marktcheck machen möchten. Also die versuchen innerhalb von 24 Stunden maximal viel Kundschaft zu gewinnen. Und da haben wir auch mitgemacht und haben ganz, ganz tolle andere Unternehmen und potenzielle Kundinnen und Kunden kennengelernt und ganz viel Feedback einholen können. Das hat uns auch nochmal geholfen.
Ja, einfach ein gemeinsames, großes, starkes Netzwerk zu finden, um sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Das ist schön. Und welche Strategie folgt ihr denn, um auch persönlich eure Vision, eure Message dann auch nach außen zu tragen und das auch zu kommunizieren?
Ich glaube, eine richtige Strategie, Marie, haben wir eine richtige Strategie. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach so grundtief authentisch. Also manchmal so weit, dass vor allem jetzt Marie mir manchmal sagen musste, sich hier atme erstmal ein und aus und dann überleg dir, was du sagst, weil ich einfach wirklich auch mein Herz auf der Zunge trage. ich glaube, in unserem gesamten Auftritt, auch jetzt über Social Media und auch bei solchen Messe-Events zum Beispiel, da gehen wir natürlich gut vorbereitet hin, aber gleichzeitig ist die gute Vorbereitung einfach, dass wir durchgehend an unserem Projekt zusammenarbeiten, dass wir wirklich ja, wir kommunizieren das, was ist. Da ist nichts mit Greenwashing. Und da, wo ein blöder Plastikpunkt, um die Banderolen zu verkleben, ist, dann kommunizieren wir das auch. Ja. Und genau, und wir halten alle, die mit uns sozusagen jetzt in einem Austausch sind, auch so gut wir es eben gewährleisten können, auch auf dem Laufenden, wie es bei uns gerade aussieht und wie es weitergeht, und nehmen die auf dieser Reise mit, auf der wir jetzt sind.
Ja, ja, sehr schön. Das war noch ein guter Punkt, einfach zu sagen, auch dieses, ja, diese Authentizität dann auch zu leben, das dann auch nach außen zu bringen. Und ja, mich würde auch noch interessieren, wie seht ihr euch denn als Unternehmerinnen? Also wie seht ihr euch denn darin? Seid ihr so eher mehr so die, da vielleicht mal einen Einblick, wie ihr euch darin seht?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind keine geborenen Verkäuferinnen, aber weil wir es mit so viel Herzblut machen, ja, und Authentizität. Wir sind einfach authentische Unternehmerinnen. Und wir haben eben ein Startup, wir haben jetzt aus dem Studium heraus gegründet. Wir sind uns völlig bewusst dessen, dass wir ganz offen bleiben müssen für ganz viel Input und Empfehlungen und auch Kritik, und nehmen die auch ganz herzlich auf und dankbar an. Wir müssen noch ganz viel lernen und freuen uns aber auch total darauf. Also wir sind mit Sicherheit weit davon entfernt, ganz professionell zu sein, aber befinden uns auf einem guten Weg.
Ja. Und welche Plattform nutzt ihr denn außer Instagram, um dann da euch zu zeigen, eure Marke zu zeigen und euch dann ja auch nach außen zu zeigen?
Ja, im Moment sind wir tatsächlich über Social Media bei Facebook und bei Instagram am aktivsten. Dann gibt es natürlich noch die berufliche LinkedIn-Komponente. Aber ja, unsere Hauptarbeit liegt im Moment darin, unser Produkt an die Menschen zu bringen, die das so gerne haben wollen. Das heißt, da kommunizieren wir über diese Kanäle, und andere haben wir noch gar nicht so richtig eruiert. Also es kommen immer mal wieder auch Anfragen rein. Also wir werden jetzt zum Beispiel im Oldenburger Wirtschaftsmagazin erscheinen, und es gab noch andere Interviews, die wir geführt haben. Mit dir heute ist der erste Podcast. Also wir sind total offen für ja, Gesprächspartnerinnen und ja, auch über andere Medien, über diese Themen zu reden, die uns am Herzen liegen, aber haben noch gar nicht groß diese Marketing-Kurbel angefangen zu bearbeiten. Das ist sozusagen ein nachfolgender Schritt, der noch kommen darf. Aber erstmal geht es bei uns wirklich darum, dass wir unser Produkt so optimal wie möglich in auch größeren Mengen schneller produzieren können.
Ja. Wie wichtig ist euch dabei Transparenz?
Ja, absolut. Ja, das ist die absolute Basis für uns. Also das wünschten wir uns ja auch so sehr für unser Leben. Das war auch einer der Hauptmotivationspunkte, überhaupt ein eigenes Zahnpflegemittel zu, ja, herzustellen, zu experimentieren, weil in der Recherche aufgekommen ist, bei Marie sowohl als auch bei mir, dass einfach vor allem damals, jetzt noch vor 6, 7 Jahren, wirklich wenig Transparenz an diesem Markt war. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Nicht, wenn man sehr gesundheitsbewusst und umweltbewusst leben möchte. Und dadurch ist das zu einer unserer Hauptmotivationsfaktoren geworden, die wir natürlich auch so leben. Und wo Transparenz manchmal auch zu fehlen scheint, also weil wir vielleicht auf der Website noch nicht alle Themen abgedeckt haben, dann liegt das eher an einem Zeitmangel. Also wir würden so gerne über ganz viel, was wir schon rausgefunden haben, was bei uns auch ganz hoch auf der Agenda steht, würden wir gerne Blog-Einträge schreiben. Wir sind aber einfach nur zu zweit gerade, und da fehlt es dann manchmal an der Zeit, und die Prioritätenliste ist so lang, dass wir wirklich gucken müssen, was machen wir jetzt als nächstes und was muss noch ein bisschen warten. Und da gibt es einfach ein paar Themen, die wir gerne jetzt schon kommunizieren würden. Die müssen aber noch ein bisschen warten, weil es dringlichere Aufgaben gibt.
Und das ist auch okay zu sagen, dass es warten darf und dass es auch so Stück für Stück in eurem Tempo wachsen darf und nicht explosionsartig mit, ja, mit Druck dann so schnell wie möglich das alles umzusetzen werden muss. eben auch schön, bei so jungen Startups einfach zu sehen, auch die Entwicklung mitzusehen und auf die Reise da auch mit begleiten zu dürfen. Ich finde, das ist auch ein großer Punkt, wo viele dann auch das Gefühl haben, ihr seid auch nur Menschen. Ihr macht auch Fehler und seid nicht perfekt. Und es muss nicht von jetzt auf gleich dann alles sofort perfekt sein. Und daraus kann man lernen, daraus kann man wachsen. Und ich denke auch, dass es auch ein großer Punkt ist, dann auch diese Transparenz oder auch Authentizität zu leben. Da auch einfach einen viel tieferen Einblick und auch Verständnis dann noch zu haben. Und dass es halt nicht nur um das Produkt an sich geht, wie toll und nachhaltig das ist, sondern auch mal dahinter zu schauen, wer macht das überhaupt oder wer steht denn auch dahinter, und da auch einfach mal ein Gesicht zu zeigen. Und das finde ich halt eben auch das Schöne daran, dann auch über Social Media, das wie eine Art vielleicht auch Tagebuch zu sehen und dass man da Lust hat, da mal so ein bisschen so reinzuschnuppern und zu schauen. Vor allem Instagram finde ich eine super Plattform, dann auch so hinter den Kulissen mal zu schauen oder auch mal Beiträge zu lesen, die auf der einen Seite Wissen vermitteln, aber auf der anderen Seite euch dann auch als Unternehmer oder auch als Menschen dann auch zeigt. Und das finde ich total spannend. Was sind denn was ist euer Herzenswunsch, den ihr so gerne mit anderen teilen möchtet?
Unser Herzenswunsch ist auf jeden Fall unser Produkt, gut es geht, eben weiterzuentwickeln, dass es ja möglichst viele Menschen glücklich macht, so wie es auch uns glücklich macht. Ja, wie Alex schon angedeutet hat, ein weiterer Herzenswunsch ist eben auch für mehr Transparenz zu sorgen. Und wir haben ganz viele diverse Ideen zu Blogartikeln, um eben ja für nachhaltige Zahnpflege zu sensibilisieren, auch was Plastikmüll angeht, einfach einen nachhaltigen Lebensstil weiter voranzubringen und zu verbreiten. Ja, und ein weiterer Herzenswunsch ist auch, dass wir bald oder irgendwann auch davon leben können.
Ja, definitiv. Und ein weiterer ganz, ganz starker Herzenswunsch bei mir ist auch, dass wir es geschafft haben, diese Baumpflanzung zu kombinieren mit unseren Produktverkäufen, weil wir beide auch sogar aus dem ökologischen, landwirtschaftlichen Bereich kommen. Und regeneratives Landwirtschaften ist so ein wichtiges Thema, dieser regenerative Umgang mit unserer Welt. Und ja, es fehlen einfach Bäume und es fehlt auch noch ganz viel anderes. Aber dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass mehr Bäume gepflanzt werden, wo ich selber eigentlich so gerne meine Hände auch in die Erde stecke. Und ich weiß, dass bei Marie genauso ist. Also wir beide, wenn wir doppelt und dreifach so viel Zeit hätten, würde man uns wahrscheinlich auf dem Acker oder in Wäldern sehen und am Pflanzen, genau. Und dass wir es geschafft haben, das zu kombinieren mit unserem Zahnpflegemittel, das ist einfach wirklich, ja, Balsam für meine Seele.
Welche Projekte liegen euch denn für die Zukunft auch noch am Herzen? Gibt es da auch noch andere Projekte, die ihr mit uns teilen möchtet?
Also unser jetziges Projekt ist ja noch lange, lange, lange nicht abgeschlossen. Das nimmt jetzt gerade einen sehr großen Teil unserer Zeit ein und unserer Arbeit und unseres Herzens. Wir möchten auch, was eben die Zahnpflege angeht, das ganze Sortiment gerne noch etwas ausweiten. Es gibt ja noch andere Produkte, die eben der Zahnpflege dienen und die wichtig sind. Wir haben jetzt mit dem Zahnpulver angefangen, was auch eine gute Basis ist auf jeden Fall. Aber uns schwebt da auf jeden Fall noch einiges vor, womit wir eben ja weiter auf den Markt kommen möchten und die Badezimmer weiter ausstatten möchten für eine gute, nachhaltige Zahnpflege.
Entschuldigung, ich glaube, als ein zusätzliches Projekt würde ich sogar fast formulieren, dass wir es schaffen, man spricht auch meistens von dieser Work-Life-Balance, dass wir es wirklich auch als Projekt sehen. Was mir auch noch wichtig ist, dass man das als Projekt sieht, dass wir unsere Work-Life-Balance noch besser gestalten können, weil wir aktuell mit so viel Leidenschaft arbeiten und unser ganzes Herzblut investieren, dass sowohl bei Marie als auch bei mir wirklich das Privatleben eher immer an zweiter Stelle ist und langfristig sollte es da auch mehr Achtsamkeit für uns in unserem Privatleben wieder geben. Und das ist gut, dass wir das beide auch auf dem Schirm haben und dass das auch phasenweise natürlich bei einem Startup so ist, dass wirklich maximal viel Kraft investiert wird für diesen ersten Fahrtwind. Und genau, dass wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass wir als Unternehmerin am Unternehmen arbeiten und gleichzeitig aber auch unsere anderen Lebensleidenschaften sozusagen noch verfolgen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in diesem Unternehmertum, dass man sich da nicht so mitreißen lässt mit dem Workaholic-Leben, in das man auch ganz schnell reinrasseln kann.
Ja, sondern selber individuell schauen, in welchem Tempo man selbst gerne gehen möchte.
Ganz genau, ja.
Ja. Und was wünscht ihr euch in Bezug auf die Zahngesundheit, um ja auch Zähne möglichst langfristig und gesund zu erhalten? Wünscht ihr euch da mehr Aufklärung oder weitere Alternativen auch an Produkten? Und ja, wenn ja, dann welche?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass es schon bei den Kindern eine viel intensivere Auseinandersetzung mit Gesundheit gäbe. Also dass wir über die verschiedenen Bildungswege im Kontakt mit den Kindern vor allem auch über Ernährung noch viel mehr bilden, weil tatsächlich Gesundheit ganz oft im Mund beginnt und es ist nicht damit getan, eine Zahnpasta jeden Morgen und Abend zu benutzen bei einem Kind und zu hoffen, dass dann die Zähne gereinigt und gesund sind. Es ist sehr viel Kinderkaries noch auch in Deutschland vorhanden, sogar dramatisch hohe Zahlen. Und das liegt einfach auch oft an dem gesamten Lebensstil. Und es wäre total toll, wenn die Zahnpflege auch Familien und Kinder schon frühzeitig abholen könnte und da noch viel tiefer in das Thema taucht. Also so wie du das auch machst. Also du redest ja nicht nur über Zahnpflegemittel, sondern grundsätzlich wie auch Ernährung und Lebensroutinen natürlich die Gesundheit beeinflussen. Das heißt, dass das Ganzheitlichere auch noch viel besser kommuniziert wird. Und wir sind da nur ein kleiner Teil von. Ich finde, da bedarf es noch einen großen Ausbau, auch auf deutschen Bildungswegen.
Eigentlich wie Alex schon sagt, ein großer Wunsch da ist auf jeden Fall mehr Aufklärung. Ich finde, das Bewusstsein, die Kenntnis, das Wissen über die Zahnpflege, was es bedarf, wie die Zähne aufgebaut sind, was sie brauchen, wie unglaublich die Zähne auch mit dem Gehirn vernetzt sind, mit den ganzen Nervenbahnen und so weiter. Da herrscht einfach kaum Wissen darüber. Und wie Alex schon sagt, bedingt der Lebensstil, die Ernährung zu einem ganz großen Maße eben auch die Zahngesundheit. Und die Zahngesundheit wiederum bedingt ganz viel der generellen Gesundheit des Menschen. Und da bedarf es einfach noch ganz viel Aufklärung und Wissensvermittlung. Und da wollen wir gerne einen Teil zu beitragen.
Und in welcher Art und Weise oder Form der Wissensvermittlung oder der Aufklärung wünscht ihr euch dann? Ist es mehr Aufklärung auch im Bildungsweg oder auch im Privaten oder in Organisationen vielleicht dann auch oder?
Also ich würde sagen, eigentlich alle Bildungswege, die du gerade genannt hast, aber es ist auch ein sehr politisches Thema. Denn was erlaubt wird, auch auf dem Markt suggeriert zu werden, das ist politisch, dass bestimmte Produkte als kinderfreundlich angepriesen werden, beziehungsweise auch direktes Marketing für Kinder so abgestimmt ist, dass die im Grunde genommen ihre Eltern dazu nötigen, wirklich die furchtbarsten, das sind keine Nahrungsmittel, die furchtbarsten zusammengesetzten Stoffe zu kaufen in Form von Riegeln und weiß nicht, was für weiterverarbeitete Produkte. Das ist sehr politisch, dass das an den Kassen stehen darf, dass sozusagen Eltern mit ihren kleinen Kindern anstehen an den Kassen und auf Augenhöhe der kleinen Kindern ist nur bunt mit farbenfreudigen Tieren und natürlich wollen die Kinder das, was in diesen Plastikverpackungen steckt und damit werden sie ihren Säurehaushalt natürlich beeinflussen, damit werden sie ihr Zahnmilieu beeinflussen und ihre gesamte Gesundheit. Das fängt so früh an und dass das erlaubt ist, ist, finde ich, ein politisches Thema.
Da sehe ich auch den Punkt, nicht nur mehr Aufklärung zu betreiben, sondern wirklich auch andere alternative Produkte genau in solchen Läden, Supermärkten dann auch zu platzieren. Und habt ihr euch vielleicht dann auch mal und habt ihr mal darüber nachgedacht, auch in konventionellen Supermärkten euch da aufzustellen mit euren Zahnpulver?
Ja, darüber nachgedacht haben wir auf jeden Fall. Es ist theoretisch auch ein Ziel, was wir ganz weit hinten anstreben. Aber da unser Herzenswunsch eben ja auch das Unverpackte ist, ist unser Ziel erstmal, die Unverpackt-Läden zu erreichen und den Menschen zu ermöglichen, das Produkt ganz ohne Verpackung zu kaufen. Die Supermärkte sind ja darauf ausgelegt, ja, einfach Produkte zu verkaufen, möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen, viel zu verkaufen. Also da müssten wir auf einem ganz anderen Level schon stehen, um da verkaufen zu können. Und ja, da gibt es sicherlich auch die Gefahr oder der Druck, unser Produkt dem Markt anzupassen, also den Supermärkten anzupassen und da eben unsere Werte zu vernachlässigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen, ja, fokussieren wir uns jetzt darauf, eben nachhaltig zu entwickeln, nachhaltig zu produzieren und auch nachhaltig an die Supermärkte heranzutreten und an die Unverpackt-Läden und die Märkte. Ja.
Ja, in kleinen Schritten.
Genau, in kleinen Schritten. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, natürlich können wir noch mehr Menschen erreichen, wenn wir eben unsere nachhaltigen Produkte auch in konventionellen Supermärkten anbieten. Und das sehen wir definitiv auch so. Und es wäre sehr schön, wenn das eines Tages dann klappt.
Ja, also vor allem sehen wir da eigentlich auch die Drogerien, weil uns auch durchaus bewusst ist, wir haben ja auch genug Marktrecherche betrieben. Und wir wissen es ja auch selber, dass man doch eher beim Drogeriegang mal eben noch sein Zahnpflegemittel mit einkauft. Und es gibt ja auch Drogerien, die schon wirklich nachhaltige Ausrichtungen haben, die auch experimentierfreudiger sind. Und mit denen, dafür sind wir auf jeden Fall auch offen. Nur, wie Marie schon gesagt hat, also unser Wertesystem ist schon durchaus stark und das werden wir auch so auf gar keinen Fall umwerfen und auch da nicht nachgeben. Deswegen positionieren wir uns jetzt erstmal genau so, wie sich das für uns richtig anfühlt, mit der absoluten Offenheit auch in den größeren Markt einzusteigen, damit Tiefler was in aller Munde ist. Also das soll nicht ein Produkt werden, was in der Nische für die weltverbessernden, die sich schon ganz lange mit dem Thema auseinandersetzen, da hängen bleibt. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was auch massentauglich ist und sein darf. Nun mal aber in der Zeit, die es benötigt, um dahin zu
Ja,
kommen.
und ja, vor allem dann, genau, und vor allem dann auch etwas auch Alltagstaugliches vor allem dann auch ist, was man halt wirklich eigentlich jeden Tag dann auch, jeden Morgen, jeden Abend dann auch verwendet. Es ist ja auch kein Produkt, was dann ewig lange im Schrank dann auch steht, sondern es verwendet man ja dann auch täglich. Und das dann einfach ja auch viel, viel mehr in den Alltag auch zu integrieren, auch bei anderen. Das ist ja auch zum Alltag wird, ein Pulver statt als Creme oder als Paste. Genau. Ja. Ansonsten habe ich dann vielleicht noch einen kleinen Tipp. Und zwar, weil ihr ja auch jetzt Drogerien angesprochen habt, finde ich das auch unglaublich schön, dass jetzt auch immer mehr Drogerien dafür auch offen sind und auch bereit sind, auch auf Nachhaltigkeit und auch plastikfrei dann zu setzen. Und vor allem habe ich dann auch gemerkt oder auch gesehen, dass beispielsweise die Müller-Drogerie da auch ganz, ganz viel auch an Hygiene- und Kosmetikartikel da auch offen dafür sind, auch Startups in der Hinsicht auch zu unterstützen und die Produkte dann auch da zu platzieren. Und deswegen auch mal ein Gang in Müller-Drogerie für diejenigen, die da auch einfach mal gerne interessiert sind. Was gibt es denn da auch gerade auf dem Markt? Da einfach mal, ja, mal zu sehen, zu beobachten, mal zu schauen und da auch mal in diesen Nachhaltigkeitsregalen einfach mal zu durchstöbern. Da gibt es halt auch schon sehr, sehr schöne, interessante Produkte.
Auch mal in Unverpackt-Läden zu gehen und da mal durchzustöbern. Es gibt schon so viele Produkte, die unverpackt angeboten werden, von denen man es teilweise gar nicht erwartet, dass man sie unverpackt bekommen könnte.
Ja, da schließe ich mich total an. Diese Neugier, die man vielleicht jetzt auch durch den Podcast hat, dass man der nachgeht, dass man das dann nicht so abebben lässt, sondern nochmal in sich geht und überlegt, okay, was davon fand ich jetzt besonders interessant, inspirierend? Und dann mal zu experimentieren, weil es im Kleinen anfängt und dann kann das Wellen schlagen im eigenen Leben. Also dass man wirklich nur mal hier und da guckt, okay, was könnte ich jetzt bei mir gerade mal angehen als Thema? Mein Shampoo ist fast leer. Was gibt es denn da jetzt für Alternativen? Es wurde Müller angesprochen, die haben vielleicht was. Die Unverpacktläden haben vielleicht was. Und da mal ja ein bisschen sich detektivisch auszutoben. Das ist wirklich richtig schön zu sehen, was sich da alles schon getan hat auf dem Markt. Ja.
Weiter ist es ja auch so, dass man gar nicht unbedingt alles selber machen muss. Das macht total viel Spaß und ich kann das auch nur jedem ans Herz legen, ganz viel auszuprobieren, dass man alles selber machen kann. Dazu gibt es ja auch ganz tolle Bücher. Aber um eben nachhaltige Produkte zu bekommen und zu beziehen, die aus wenigstmöglich Inhaltsstoffen bestehen, gibt es einfach auch schon echt ganz tolle Produkte auf dem Markt, die ja unter anderem eben auch in Unverpacktläden angeboten werden.
Was sind eure Lieblings-Zahnpflegeprodukte?
Also ich liebe meinen Zungenschaber, weil tatsächlich morgens als erstes, wenn ich aufstehe, geht es bei mir ins Badezimmer und dann benutze ich einfach dreimal meinen Zungenschaber, weil ich schon merke, dass ich über die Nacht einfach dort die Stoffe abgelagert haben, die mein Körper versucht, über die Mundschleimhäute auch auszustoßen. Und sobald das abgereinigt ist, fühlt sich alles irgendwie schon frischer an. Und dann klingt es ein bisschen komisch, aber Kokosöl ist dann mein zweites Lieblingsprodukt. Ich dann Öl ziehe und das ist auch ganz toll. Es fühlt sich jeden Morgen wieder richtig an, erstmal 20 Minuten Ruhe mit mir selber zu haben. Ich bin dann zwar schon aktiv mit den Kindern beschäftigt meistens oder mit anderen Dingen im Haushalt, aber spreche dabei nicht, sondern lass meinen Mund sich regenerieren und tue meinen Zähnen und meiner Gesundheit was Gutes und meinem Gemüt auch durch die Stille. Das sind also sozusagen neben unserem Zahnpulver meine zwei Lieblingsprodukte, auf die ich nicht verzichten könnte.
Wie sieht's bei dir aus, deine tägliche Zahnpflegeroutine, Marie?
Also ich will ganz bestimmt nicht mehr auf meine Holzzahnbürste verzichten. Die benutze ich jetzt auch schon seit Jahren. Irgendwann habe ich die Plastikzahnbürsten ersetzt durch die Holzzahnbürsten. Und da bin ich total begeistert von. Und dann natürlich kann ich nicht mehr auf unser Zahnpulver verzichten. Und da kann ich natürlich jetzt nochmal ganz gut dazufügen, dass es ja nicht nur ein Zahnpulver ist, sondern wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Und meine Lieblingsgeschmacksrichtungen gibt es eigentlich gar nicht, weil ich das total klasse finde, einfach nach meiner Gemütsverfassung eines aussuchen zu können. Manchmal habe ich mehr Lust auf was ganz Frisches oder auf was Starkes, Intensives. Oder aber auch eher auf was Sanftes. Und da haben wir mit unserer Produkt- und Sortenpalette ganz gut die verschiedenen Wünsche abgedeckt. Und ich benutze da tatsächlich querbeet alle durch und freue mich da jeden Tag wieder drüber, dass ich aussuchen kann, wonach mir gerade ist.
Weil du sagtest Holzzahnbürste, meintest du eine Bambuszahnbürste oder was für eine Bürste meintest du damit?
Genau, also ich probiere da noch ein bisschen rum. Wir sind selber auch am Experimentieren und Tüfteln, eben eine Zahnbürste in unser Sortiment aufzunehmen. Und ich habe Bambuszahnbürsten ausprobiert, aber auch Zahnbürsten aus Buchenholz zum Beispiel. Und generell finde ich eben die Zahnbürsten, die aus natürlichen Materialien hergestellt sind, natürlich viel umweltfreundlicher. Die sehen zudem nochmal viel schöner aus. Also das Bild, was sich mir in unserem Badezimmer zeigt, darüber freue ich mich auch immer wieder, weil es einfach so schön aussieht mit unseren Gläschen, mit dem Bambusdeckel drauf und dann eben einer Holz- oder Bambuszahnbürste. Und für unser Sortiment sind wir da jetzt gerade noch am Tüfteln, die richtige Variante zu finden.